Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkiez-touren.de. Kultkiez-touren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkiez-touren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Brombeck und heute mit meinen Kollegen Marius Röhr und Laura Stief bei Uli Zöller. Uli saß jahrelang im Gefängnis, hat lange Zeit auf der Straße gelebt und heute im Regenbogenhaus an der Reeperbahn ein neues Zuhause gefunden. Hallo, lieber Uli.
Hallo, Wiebke.
Das ist doch richtig so, wie ich dich vorgestellt habe, ne?
Ja, könnte man. Ja, ist richtig so.
Ja, wir sind hier heute bei dir in deinem Zimmer, in deiner kleinen Wohnung im Regenbogenhaus.
Ja.
Sehr gemütlich hast du das hier. Mit vielen alten Schätzen. Ja. Das ist so dein Ding?
Das ist mein Ding, ja. Ich liebe Antiquitäten und ist mein...
Das ist deine Welt.
Meine Welt, ja. Meine Welt.
Fühlst du dich hier wohl im Regenbogenhaus?
Ich fühle mich hier sehr wohl und vor allen Dingen geborgen. Hab gute Nachbarn und wo ich mit meinen Problemen anklopfen kann. Und das Ganze ist selten oder so, kannst du im normalen Mietshaus, glaube ich, vergessen. Also das ist ganz selten.
Also es gibt hier schon so eine richtige Gemeinschaft unter den...
Das ist eine Gemeinschaft, ja, ja. Jeder passt auf jeden auf oder fast jeder auf jeden. Und wenn hier mal sich einer zwei Tage nicht meldet oder so, dann klopft man und oder versucht anzurufen. Wenn er sich dann auch nicht meldet, dann geht man zu Olli oder zu Antje und schließt man bitte auf oder so, weil ich habe den lange nicht mehr gesehen und guckt beim Rechten und das ist schon okay. Das gibt es nur hier, glaube ich. Also es ist ganz selten. Ne?
Ist da schon mal was passiert?
Ja, ja. Leider Gottes oder so ist ein guter Kumpel von mir verstorben vor 2 Monaten nach langer Krankheit. Und wir haben jeden Morgen um 8 Kaffee getrunken und um 9 hat er immer noch nicht aufgemacht. Und da bin ich mit Antje reingegangen und eine halbe Stunde später ist er dann praktisch in unseren Armen ist er dann eingeschlafen. Und ja. War ein trauriger Fall, aber leider Gottes ist das so.
Ne? Aber du warst
im normalen Haus oder so hätte er vielleicht 2-3 Monate gelegen und die Anwohner hätten sich beschwert wegen Stinkerei, wegen Geruch, Belästigung oder sonstige Sachen. Und hier, Gott sei Dank, merkt man das, wenn irgendeiner nicht da ist oder sei in Urlaub oder wenn einer krank ist oder so, macht man sich schon ein bisschen Gedanken. Ja.
Bist du dadurch also jetzt noch vorsichtiger durch diesen Vorfall?
Ja. Ja.
Das hat schon was mit dir gemacht, ja?
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Wie ist das hier jetzt, ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf? Das ist ja nicht nur ein Dach über dem Kopf, das hat man ja auch in irgendeiner Notunterkunft oder so. Das ist ja kein Zuhause. Du hast hier echt richtige Schätze stehen, alte Schränke, alte Lampen und deine Sachen halt. Und was genießt du hier am meisten, jetzt wo du hier ein Zuhause hast?
Die Wärme, die hier herrscht. Also Olli ist nicht einfach ein Vermieter. Olli ist ein Ansprechpartner, Olli ist ein Kumpel und wenn Olli nicht da ist, ist Antje da und das ist genau dasselbe. Ja, das ist wie, das findest du nur einmal. Ja, dass du zum Vermieter, sage ich mal, hingehst und sagst, Olli, ich habe Probleme mit das oder das oder das oder das. Und er hört auch richtig zu und macht sich da auch einen Kopf. Na, und dann wird irgendwas geändert oder wie auch immer. Und ja, das ist mehr manchmal wie ein Dach über dem Kopf oder so. Das ist einzigartig. Das gibt es auch nur einmal, glaube ich. Findest du sowas. Ja.
Dazu müssen wir mal sagen, Das genau. Olli, den hast du jetzt mehrfach erwähnt, ist Olli Zeriatke. Der ist hier auch schon mal bei uns im Podcast gewesen. Der ist hier der Herbergsvater sozusagen. Der betreibt dieses Regenbogenhaus hier direkt an der Reeperbahn. Hat kürzlich eine Stiftung auch gegründet, Ollis Regenbogenhaus Stiftung. Und kümmert. Betreibt es nicht nur, ist halt nicht einfach ein Vermieter, sondern halt der Herbergsvater, der kümmert sich um alle Anliegen hier, groß und klein. Ja. Kannst du ein bisschen mehr zu diesem einzigartigen Wohnprojekt erzählen? Wie viele Leute wohnen hier? Wie groß ist das Haus? Wie viele Wohneinheiten?
Jetzt demnächst, also wir hoffen alle Mitte dieses Monats die dritte Abteilung aufgemacht, die jetzt zwei Jahre renoviert wurde. Die war vor 2 Jahren am 11.12. total ausgebrannt und Gott sei Dank sind sie jetzt fertig, sodass dann am 15. denke ich mal, hoffen wir mal alle oder so, dass dann die Ersten einziehen können.
Am 15. jetzt? Ja. Okay. Ja. Ja, das war ja ein ganz schön langer Bau, ne?
Genau. Und das Haus hat 50 Bewohner, circa 50 Bewohner. Aber ich denke mal, dass er auch noch 2, 3 andere Häuser aufmachen könnte von seiner Warteliste her. Und es ist einfach zu wenig oder so, was getan wird oder so. Es muss viel mehr gemacht werden, denke ich mal. Ja, also Olli, seine Warteliste, ich glaube, die liegt über 100 Leute, die hier hin wollen, hier in diesem Haus. Und ja, das ist fast tagtäglich oder so, rufen mehr Leute an und stellen sich vor und kommen auf die Warteliste.
Wie wird denn diese Auswahl getroffen? Wer bekommt denn hier ein Zuhause? Weißt du das, wie Olli das macht?
Ja, wenn du anrufst und nachfragst, kommst du, wie gesagt, auf eine Warteliste und die ist endlos.
Na. Aber wie er dann an sich die Auswahl trifft, das weißt du gar nicht. Nee. Wonach das dann passiert?
Auf gut Glück. Mhm. Na. Also man kann immer einen Forenkorb gucken und wenn ich mich da vorstelle bei Olli, dann präsentiere ich mich von der besten Seite. Und eine Woche später, wenn derjenige hier drinnen ist oder so, kommt dann ein böse Erwachen oder so, dass sowas gibt's.
Ne? Also hier gibt's schon dann auch mal richtig Ärger, ja?
Ja, das kommt auch vor. Hier ist Alkohol erlaubt und die einen können damit umgehen, die anderen nicht. Ne? Und das ist dann das Risiko, das Olli auch trägt. Und wie gesagt, oder so, wie du präsentierst dich von der besten Seite halt. Ne?
Was ist da, hast du da ein Beispiel, was da schon mal vorgefallen ist?
Nee, nicht ganz genau.
Also Leute, die halt viel trinken und dann hier durchdrehen oder sowas?
Es geben Streitereien und das ist aber, wie gesagt, hier ist ein Zusammenhalt auch und das wird schnell geschlichtet. Ne? Mhm.
Ja. Was gibt's hier für Regeln? Irgendwie so hausordnungsmäßig?
Keine Gewalt, keine Messer oder harte Drogen, sage ich mal. Leider Gottes ist Cannabis oder so erlaubt jetzt. Aber keine härteren Drogen, Kokain oder Heroin und keine Waffen. Und das sind dann halt Punkte. Wer dagegen verstößt, der muss dann halt ausziehen.
Dann fliegt man.
Ja.
Auch direkt.
Ja, ja, je nachdem, was da. Olli ist eine gutmütige Person. Ja, man kriegt bei Olli eine Chance, aber beim zweiten, dritten Mal oder so fliegt man dann halt raus. Da ist er auch kompromisslos oder so und dann müssen die Leute gehen. Ja. Es ist ein Privileg, oder so, hier auf der Reeperbahn zu wohnen, ja, und in so ein Haus reinzukommen, was Olli führt. Und da muss sich jeder dran halten an den Regeln. Ja, wer sich nicht dran hält oder so, der braucht nachher nicht zu jammern oder so, wenn er wieder draußen ist.
Ja, ja, und
manchmal so schnell, wie einer reingekommen ist, so schnell kann er auch wieder rausfliegen oder so. Und das ist überall so. Wenn ich im normalen Mietverhältnis irgendwo draußen wohne und meine Miete wird nicht bezahlt oder einen halben Monat später oder so, das ist unvorstellbar oder so, dass man da irgendwie mit der Verwaltung reden kann, meine Miete kommt nächsten Monat erst. Ne? Dann ist es erbarmungslos oder so, man fliegt direkt.
Was ja, zahlt ihr hier?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube von ab 400, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau oder so, kann ich nicht sagen. Ja.
Was zahlst du hier?
630 mit Strom und alles drum dran.
Ja. Zahlt das Amt für dich?
Ja, ja.
Okay. Aber sonst kann man hier ewig bleiben, ja? Solange man will.
Hier wohnen Leute seit 20 Jahren oder noch länger.
Mhm. Ja. Du hast ja jahrelang auf der Straße gelebt und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass der Weg dorthin auf die Straße eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon in deiner Kindheit in Berlin begann. Eigentlich begann es schon damit. Genau. Erzähl, lass uns doch da mal anfangen. Erzähl doch mal bitte von dieser Zeit als Kind in Berlin mit deinen Eltern.
Ja, als ich 13 war, oder 14, ich weiß es nicht ganz genau oder so, da bin ich in meine eigene Wege gegangen. Mit 15, glaube ich, oder so, haben meine Eltern dann gesagt, oder meine Mutter, da ist die Tür, sie zugefällig wirst. Und dann habe ich beim Kumpel von mir, der hat einen Schrottplatz gehabt oder so, habe ich ein Auto gepennt und bin dann nach Griechenland das erste Mal abgehauen. Und,
darf ich einmal entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wie kam das, wenn du sagst, du bist deine eigenen Wege gegangen und dann haben deine Eltern dich vor die Tür gesetzt, was bedeutet deine eigenen Wege, was hast du gemacht, wie ist dazu gekommen, dass sie dich vor die Tür gesetzt haben?
Ich habe noch eine Schwester und das war genau das Gegenteil, meine Schwester, das war ein Wunschkind und die hat eine Schule gemacht, die hat irgendwie Abitur gemacht und studiert und bla 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 und eine gute Arbeitsstelle gehabt oder so, irgendwie so einen bayerischen Seppel kennengelernt und den geheiratet und ein Geschäft aufgemacht in München. Also das war genau das Gegenteil oder so. Ich habe gar keine Schule gehabt oder so. Ich war mein Leben lang ein Jahr in der Schule.
Ein Jahr?
Ja, ungefähr. Wenn es hochkommt, anderthalb Jahre. Und den Rest habe ich mir alles selbst beigebracht. Und
hast das du war auch bei mir oder egal. Hast du Schule geschwänzt?
Nö, also was heißt geschwänzt? Irgendwann habe ich gesagt oder so, ich gehe nicht mehr hin. Und das war dann Thema Schule. Ja. Und habe mir so den Tag verbracht.
Und deine Eltern war es egal, oder wie?
Mein Vater, der hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, eine andere Beziehung. Und der war auch selten zu Hause. Und wenn, dann gab es nur Brügel gegenüber meiner Mutter und Gewalt. Und meine Mutter, der war dann mehr oder weniger egal. Ne? Ja, und dann bin ich meine eigene Wege gegangen, also habe versucht, meine eigene Wege zu gehen. Bin mit Leuten rumgezogen und früh kriminell geworden, ja, um durchzukommen, um Geld zu haben. Und ich glaube, damals war das auch mehr oder weniger alles so eine Mutprobe. Ich habe sehr früh angefangen mit Raubüberfällen und damals habe ich so gedacht, okay, da gibt es am schnellsten Geld, dauert auch nicht lange. Und gehst du einfach in ein Geschäft rein mit einer Schusswaffe und.
Du hattest richtig eine Schusswaffe dabei.
Ja, immer. Ja.
Woher hattest du die?
Und damals oder so hast du die in jeder Ecke gekriegt. Ne, in Berlin. Und hab den Läden ausgeraubt und. Ich glaube auch mit 17 habe ich das erste Mal Jugendarrest gekriegt. Und danach bin ich dann abgehauen. Ja.
Wie lange hast du Jugendarrest gekriegt? Wie lange saßt du da?
Weiß ich gar nicht mehr genau. Ist schon zu lange her.
Aber wegen Raubüberfällen?
Nee, einfach, keine Ahnung, kann ich.
Weißt du gar nicht mehr?
Ich glaube, wegen Ladendiebstahl oder sonstige Sachen, wegen Pimperlik oder so, irgendwie so eine Kleinigkeit.
Okay, da war das mit den Raubüberfällen noch gar nicht. Und danach, nach dem Jugendarrest, bist du dann abgehauen.
Ja.
Wohin?
Nach Griechenland, ja.
Wie bist du auf Griechenland gekommen?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Nein, ich habe Geld in der Tasche gehabt, einen Ausweis und eine Reisetasche. Ich stand da am Bahnhof und drei Leute waren vor mir. Und ich wusste wirklich nicht, wohin. Und dann kam ich dran und habe einfach gesagt, Athen, einmal Athen. Und dann bin ich dann zwei Tage mit dem Zug bis nach Athen gefahren. Ja, und in Salzburg, glaube ich, habe ich einen Deutschen getroffen und wir sind zu einem Gespräch gekommen und er meinte, was machst du in Griechenland? Ich sage, keine Ahnung. Und dann meinte er oder so, mein Bruder hat eine Taverne auf einer Insel, Eberjas. Und wenn du willst, kannst du da arbeiten und kriegst noch Geld und sowas alles. Ne? Ja, und dann bin ich dann anderthalb Jahre, glaube ich, da geblieben. Ja,
ja, das ist ja mal praktisch, dass du den da getroffen hast.
Genau.
Und dann hast du in der Taverne gearbeitet.
Ja, ja.
Und wieso bist du dann zurück? Hat es dann keinen Bock mehr, oder?
Ich weiß heute noch nicht, warum ich zurückgegangen bin. Also es war traumhaft, diese Insel. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben auch frei gefühlt, ne? Ja, also da gab es nichts, da gab es Dörfer und morgens sind die Leute fischen, zum Fischen rausgefahren, haben den Fang reingeholt und es gab keine Kriminalität da oder so. Der Dorfscheriff gab es oder so, aber der war ständig besoffen und sonst gab es da nichts, ne? Und man musste nur trinken, arbeiten und, ja, und es gab ein Gefühl, frei zu sein. Ne? Und trotzdem bin ich dann irgendwie nach Hause. Also nach Hause, nach Deutschland.
Hm? Warst du da nochmal?
Nee, leider Gottes nicht.
Nie wieder?
Nie wieder.
Wäre das ein Traum von dir, da
ja,
nochmal?
Ja.
Ja?
Ja.
Und dann wieder Deutschland?
Dann wieder Deutschland und komischerweise bin ich in München irgendwie angekommen. Direkt in eine Polizeikontrolle und da haben die Polizisten gesagt, da wurde irgendwann mal eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Hat meine Mutter tatsächlich meine Vermisstenanzeige nach zwei Jahren gestartet. Wahrscheinlich nur, um zu wissen, ob ich noch lebe oder nicht. Ja. Und dann konnte ich auch wieder los.
Und wo bist du dann hin?
Da war ich das erste Mal dann obdachlos, weil ich war, ich habe ja keine, nicht von Staat Kohle gekriegt oder sonstige Sachen. Ich war, wie gesagt, ich war obdachlos und habe mich zu diesem Zeitpunkt, habe ich mich draußen auch frei gefühlt. Ja, ohne Verpflichtungen, ohne dass irgendeiner kommt und sagt, du musst jetzt das oder das oder das machen. Ja, das war eigentlich auch eine schöne Zeit.
Eine schöne Zeit. Okay.
Damals, wo ich erwachsen war, vor ungefähr, ich sag mal vor 10, 15 Jahren, da war ich letztes Mal obdachlos, vor 15 Jahren. Und ich war sehr starker Alkoholiker und
schon seit Jugend an?
Oder? Ja, ja.
Wann hast du angefangen zu trinken?
Ich glaube schon zu diesem Zeitpunkt, mit 13, 14, sowas. Mhm. Und ich war sehr, sehr starker Alkoholiker, war auch kurz vor dem Ende, ne? bin dann ins Krankenhaus reingekommen und der Arzt meinte auch, dass ich nur noch ein halbes Jahr ungefähr zu leben hätte. Ja, und dann habe ich 3 Tage lang Entzug gemacht und bin dann abgehauen und gesagt, zu diesem Zeitpunkt an bis heute keinen Tropfen mehr. Ja.
Seit wie vielen Jahren jetzt?
15 Jahre 15. jetzt her.
Ja. 15 Jahre. Ja, Hut ab.
Ich esse Moche und Cherry oder Weinbrandbohnen oder
echt,
sonstige
es geht?
Sachen. Ja, klar. Du, auch alkoholfreies Bier. Und ich trinke manchmal, wir haben ja unten hier eine Bar, eine Lobby und da wird auch Alkohol getrunken. Und manchmal rieche ich auch an Schnapsglas. Oder,
ja, wenn einer das macht dir gar nichts. Nö. Aber du hast nicht das Bedürfnis, nochmal zu trinken.
Absolut nicht. Nein.
Okay.
Nein. Gar nicht.
Erstaunlich.
Ja. Und als aber du zu dann dieser Zeit oder so, wie gesagt, oder so, wo ich da obdachlos war und das ist jetzt blöder zu sagen oder so, ich habe mich da frei gefühlt oder so. Ich habe meine ganzen Schmerzen, die ich gehabt habe oder so, habe ich natürlich mit Alkohol betäubt. Hab mich belogen, hab vielleicht andere belogen, keine Ahnung. Hab in meinem Klemmerfilm gelebt und ja, es gab keine Schmerzen, es gab kein gar nichts oder so, weil man jeden Tag besoffen war. Ne? Also man ist morgens mit 2 Promille aufgewacht und hat dann nochmal 2 Promille gebraucht, um kleiner Birne zu werden und
4 Promille.
Ja, das war Standard, mehr oder weniger. Krass ausgedrückt, aber ist leider Gottes so.
Das ist schon Wahnsinn, dann, aber da kriegt man doch gar nichts mehr mit 4 Promille, oder?
Doch.
Okay. Ein
starker Alkoholiker. Also ich bin damals im Krankenhaus mit 5,2 Promille gekommen und habe mit dem Arzt geredet über meine Situation. Und der wollte das gar nicht glauben. Leider Gottes so gewesen. Leider Gottes, ne?
Und das hat bei dir das Umdenken gebracht, ja? Dass der Arzt gesagt hat, ich gebe ihm nur noch ein halbes Jahr.
Er hat mir klipp und klar gesagt oder so, die Organe machen das nicht mehr mit. Ich konnte auch nichts mehr anders trinken oder so. Noch nicht mal Bier oder Wein. Da hatte zu wenig Promille gehabt und nur hochprozentiges. Und das wäre man aus gewesen.
Und dann hast du dich fürs Leben entschieden.
Ja. Hab mich im Park reingesessen, also im Park hingesetzt und hab gesagt, okay, das Leben ist schön oder kann schön sein. Und dann habe ich aufgehört und bis zum heutigen Tag. Ja. Es gab Zeitpunkte oder so, ich habe eine spitzenmäßige Freundin gehabt, die meinen Arm nach Demenz oder so nach 7 Jahren gestorben ist. Und ich war jeden Tag bei ihr in Klinik oder so. Und ich habe immer gesagt, wenn die stirbt, dann holt sie mir eine Flasche. Habe ich nicht gemacht oder so. Mein Ein und Alles, mein Hund. Wenn er stirbt, holt sie mir eine Flasche. Das sind alles immer so diese, habe ich auch nicht gemacht. Und. Es gibt keinen Grund oder so wieder anzufangen. Das gibt's nicht.
Und als du dann im Park da saßt und dachtest, das Leben ist schön, was war denn schön? Weil du hattest ja eigentlich, hast auf der Straße gelebt, du warst so starker Alkoholiker, dass du 4 Promille Minimum brauchtest. Was war denn an deinem Leben?
Der Auslöser, das war nachts um 1 oder 2 Uhr und im Park, da war es total still, du hast gar nichts gehört. Ne? Und auf einmal habe ich Vögel gehört. Die saßen da irgendwo in den Ästen oder so, waren an Labern. Und hab denen zugehört oder so und hab das erste Mal in meinem Leben nach x Jahren oder so den Vögeln zugehört oder so. Ne? Und ich glaube, das war auch der Anlass gewesen oder so, reinzugehen oder so und zu den Arzt zu sagen, nee, ich brauche deine Hilfe. Ne? Und der Arzt oder so meinte, okay, ich helfe dir oder so. Nach 3 Tagen oder so habe ich zu ihm gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann meinte er, nee, geht nicht, kann ich nicht machen. Ich sage, das ist bei mir Kopfsache. Und dann bin ich dann zu meinen Alkoholikern hingegangen. Da waren immer so 10, 15 Leute. Hab denen das erklärt, hab mich genau in der Mitte gestellt oder so. Und mir fünf Tage Zeit gegeben oder so und gesagt oder so, die fünf Tage oder so hältst du aus oder du bist tot. Das war meine Therapie. Und von allen Seiten oder so kam einer raus von Penny oder so und hat mir irgendwie was hingehalten oder so, Bohnenkampf, Schnaps und. Ich habe immer gesagt, nein, nein, nein. So, und das habe ich tatsächlich dann fünf Tage ausgehalten oder so. Ich wusste genau, wer was trinkt oder so. Ich konnte sagen, er hat Schnaps getrunken, du hattest Wein getrunken oder sonstige Sachen. Von den Gerüchen, die nicht tausendmal war, mehr war wie vorher. Und dann bin ich nach fünf Tagen nach Hause gegangen. Ja. Und das war meine Therapie. Und alles andere ist Schwachsinn. Entgiftung oder sonst.
Haben Sachen. Denn deine Freunde versucht, dich immer wieder zum Alkohol zu bringen?
Ja, klar. Die haben das auch nicht geglaubt. Ne? Also ich habe da, glaube ich, in der Clique oder so am meisten gesoffen. Und hätte keiner, ich glaube, die haben auch Wetten abgeschlossen oder so. Und die glücklicherweise alle verloren. Ja.
Aber
das war wieder mein Sprung ins Leben. Und ja.
Hast du dich dann von den Leuten da abgesondert?
Ja.
Weil, das kann ich mir vorstellen, das funktioniert dann auch einfach nicht mehr, wenn man nüchtern ist.
Nee. Also du lebst in einer ganz anderen Welt. Du musst erstmal mit dir klarkommen, mit dem Umfeld und. Du fängst auf einmal an, die Natur zu lieben. Du gehst im Wald spazieren oder du nimmst jedes Blatt oder so, was vom Baum fällt, wahr und jeden Vogel oder sonst irgendwas, was da alles rumläuft, nimmst du wahr. Und es ist einfach eine Zeit oder so, ist schön, einfach nur schön. Ne?
Und
das Blöde war oder so, wie ich dann halt clean war, die ganzen Schmerzen im Körper. Ne? Ja, also das war schon qualvoll, sage ich mal. Das denn mitzuerleben oder so, was so vorher, du warst ja den ganzen Tag betäubt. Und dann kriegst du auch keine Schmerzen mit und auf einmal bist du vollkommen nüchtern. Und dann kam im ganzen Körper, habe ich Schmerzen gekriegt, alles oder so. Und leider Gottes habe ich dann auch einen bösartigen Krebs gekriegt dann und
was für ein Krebs?
Mundkrebs und wo sie dann alles rausgenommen haben und Teil vom Magenknochen, Zähne, alles komplett raus und. Danach habe ich noch mal einen kleinen gekriegt und war auch noch eine Woche aus dem Krankenhaus raus. Und
aber jetzt bist du gesund? Okay.
Ja.
Ja?
Außer die Knochen bin ich gesund. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Irre. Wie lange hast du insgesamt auf der Straße gelebt?
Ich denke mal so 5-6 Jahre. Oder so. Mhm. Ich bin auch viel rumgezogen und ich war viel in Frankreich und überall.
Weil du das
ich
wolltest?
Auch von Stadt
oder weil du da Leute
Stadt.
Kanntest? Weil du da hin wolltest in die Städte oder weil du da Leute kanntest?
Nee, weil ich da einfach hin wollte. Ich habe gesucht nach einem neuen Zuhause. Irgendwie eine neue Stadt, neu anzufangen und bin dann aber wieder zurück und irgendwann wusste ich gar nicht, wohin du gehörst.
Mhm. Ja. Wie sah das Leben auf der Straße aus? Wo hast du da geschlafen?
Man fängt mittags an zu suchen, dass man eine gute Platte findet, die windgeschützt ist. Am besten irgendwo an der Kirche und da wird man auch mehr oder weniger geduldet. Und wenn man Glück hat, wie bei mir jetzt, ich habe jeden Morgen hab ich einen Kaffee gekriegt von den Nonnen und haben sie mir auch an meine Platte hingebracht. Die Platte sauber halten und natürlich Schlafsack alles einwickeln und verstecken, gut verstecken oder so, dass es nicht geklaut wird. Dann ist der nächste Schritt von dem Tag, Du gehst irgendwie in eine Suppenküche oder so, tust dich duschen, frisch machen und achtest halt darauf oder so mit frischen Klamotten, dass keiner sieht, dass du Glatte machst. Ne? Dass du als Anführungsstrichen normaler Mensch oder so tagsüber rumläufst. Ja, und abends oder so wieder dasselbe Spiel.
Ne? Also du wechselst schon immer die Plätze dann? Du hast ja immer neue Schlafplätze gesucht.
Ja, ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr lang, fast ein halbes Jahr lang, habe ich auch im Wald gelebt. Und das war richtig gut.
Hier in
Berlin war das. Und habe mir da eine kleine Hütte gebaut. Und ja, da kam jeden Abend um 1 Uhr ungefähr, kam so ein Fuchs. Und also mehr wie 2 Meter vor mir ist er nie gekommen. Und der hatte jedes Mal was zu essen gekriegt und ist dann wieder abgehauen. Am nächsten Tag oder so war er wie immer so um 12:30, 1 Uhr, kam er vorbei, hat sich sein Essen geholt und ist wieder ab.
Ja. Hast du dem Namen gegeben?
Nee.
Nee, der Fuchs. Vergessen, einfach nur der Fuchs. Ja, ja, irre. Woher hattest du dann Essen und das Geld für Essen und Alkohol ja auch?
Wo ich nur konnte oder so, habe ich versucht zu arbeiten. Und wenn es nur ein Tag war und du kriegst immer irgendwas zusammen. Oder du schnurren oder so. Es kostet viel, sehr viel Überwindung, als normaler Mensch oder so jemanden zu fragen, hast du mal ein bisschen Kleingeld da? Ja, also dieser Sprung zu wagen, das ist eine Erniedrigung. Und ich glaube, dann bist du ganz unten. Dann hängst du ganz unten, wenn du das machen musst.
Ist dir sehr schwer gefallen.
Ja, also einfach einen Becher hinstellen, vor dir hinzustellen und nichts zu sagen oder so, das ist auch schon beschämend. Aber wenn du dann fragen musst, dann ist das noch beschämender. Dann gibst du den Moment oder so, denke ich mal, gibst du ganz auf. Ne? Also, das ist schon ganz schön beschämend oder so. Und manche Leute, mit denen kommst du in Kontakt oder so, die sind ganz easy oder so. Und mit anderen oder so, die pöbeln dich an und. Ne? Ja.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Erinnerst du da irgendeine Situation, wo dich jemand angepöbelt hat?
Ja, ich hatte gearbeitet, du Assi und all sowas, aber das ist harmlos oder so. Manchmal hast du auch eine Schlägerei und ganz verschieden, ja.
Wurdest du mal geschlagen?
Ja, ich habe schon öfters Auseinandersetzungen gehabt oder so mit Leuten, die das nicht akzeptiert haben oder so, dass in Deutschland oder so einer auf der Straße sitzt und am Betteln ist. Ne? Aber ich habe auch schon ein Gegenteil gehabt oder so. Ich habe dann einen sehr guten Freund von mir oder so, den habe ich auch kennengelernt. Und der ist vorbeigegangen und ich habe ihn angesprochen, ob er ein bisschen Kleingeld hatte. Und da ist er in den Supermarkt rein und hat mir was zu essen rausgeholt und mir 10 Euro gegeben und ist mit mir in Gespräch gekommen. Und der hat sich einen Bauernhof in Prignitz gekauft. Und dann meinte er, wenn du willst, kannst du mitkommen oder so, mir da helfen. Und der hatte Kinofilme gedreht und seine Frau ist eine ganz bekannte Schauspielerin. Die dreht Tatort-Sendungen und so was alles. Also Pepe war mein Freund und der ist Regisseur und dreht auch, hat Kinofilme gedreht. Und dann habe ich dann eine Woche lang Holz gehackt in der Prignitz. Ja, und das war ganz gut so. Und dann hat er mich wieder in Berlin abgesetzt und wir waren lange Zeit noch in Kontakt und leider Gottes ist der Kontakt irgendwie kaputt gegangen. Ja.
Vielleicht hört er das ja jetzt und meldet sich dann wieder. Ja. Oder du das musst dich auch melden.
Also auch viele gute Sachen. Oder ja. Du bekommst mit sehr vielen Leuten auch ein Gespräch oder so. Und Ja.
Aber halt auch Menschen, die dich wirklich einfach grundlos angegriffen haben?
Ja, klar. Es gibt Leute, oder sie kommen vorbei und spucken vor dir. Und das ist, ja, da musst du drüber weg. Ja, leider Gottes. Du musst da drüber weg.
Hast du darauf nicht reagiert, wenn dich jemand angespuckt hat oder so?
Nicht jetzt angespuckt oder so. Hätte ich anders vor mir gespuckt und. Wenn du jedes Mal dann anfängst, irgendwie zu reagieren oder so, dann kommst du gar nicht mehr zum Betteln. Weißt du? Dann bist du nur in Bewegung. Ja, jeder dritte, vierte oder so zieht die Fresse runter und ich bin reich, du bist arm oder so. Früher gab es noch vielleicht die drei Schichten oder so. Heute bist du oben oder unten. Und so wirst du dann auch behandelt.
Aber verliert man da nicht ein bisschen den Glauben an die Menschen?
Ja, manchmal ja. Ja. Ich habe in Frankreich habe ich zum Beispiel gebettelt und das war ganz anders. Ja, es war genau das Gegenteil oder so. Die haben alle gegeben. Ja, sogar die arabischen. Ich habe blaue Augen oder so, war braun gebrannt, blonde Haare und sitze genau in Araberviertel, wo die Verschleierten sind und vor McDonald's und die haben mich angeguckt oder so. Ey, das ist, als ob ich von einem anderen Planeten kam. Ja, und dann haben sie die Kinder vorgeschickt und ich habe nicht gebissen, ich habe auch nicht gebrüllt oder sonst irgendwas. Und dann jeden Tag oder so kamen die und innerhalb von einer halben Stunde habe ich manchmal 50 Euro gehabt oder so und habe dann den Tag genossen, mehr oder weniger.
Genossen, ja. Hast du mehr oder weniger was kaufen können, ne?
Ja.
Was du schon für Geld für Alkohol ausgegeben hast wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist unvorstellbar, ja.
Was du damit hättest machen können.
Ja.
Mit dem Geld für Schnaps.
Aber ich lebe heute und alles, was da damals war oder so, habe ich mit abgeschlossen. Mir geht es heute gut. Ja, so ist das Leben. Ich bin gesund, mehr oder weniger. Und
wovor hattest du auf der Straße am meisten Angst? Gab es da irgendwas?
Kann ich nicht, dass es nicht mehr weitergeht. Ja? Dass es nicht mehr weitergeht. Du stehst vor einer Wand und willst versuchen durchzukommen. Du weißt ganz genau, da kommst du nicht durch. Ja. Und wenn du eine Leiter vor der Wand stellst und versuchst dann mühsam die Leiter hochzukommen und du rutschst jedes Mal wieder ab oder so und stehst da und vielleicht habe ich einmal geschafft, die Leiter hochzukommen und habe über die Mauer geguckt und da war irgendwie nur Nebel. Ja. Also alles vergebens. Ja.
Also, dass das Leben im Prinzip damit vorbei ist, auf der Straße.
Ja. Ja.
Dass es das war.
Ja. Was jetzt oder so versuche ich den Leuten zu helfen, mehr oder weniger, die auf der Straße sind und ja, ist aber schwer, weil das jedes wird immer mehr, wenn du vorne anfängst oder so einen von der Straße runterzuholen oder irgendwie zu vermitteln oder so und nimmt den Mann, entstehen hinter dir, stehen wieder welche in der Schlange. Und das wird, ich habe das Gefühl oder so, dass es immer schlimmer wird, immer mehr wird, mehr. So, und es wird nicht besser von unseren Politikern oder wie auch immer oder so. Und das wird zum Chaos, das wird irgendwie Chaos.
Also du bist hier auf dem Kiez auch unterwegs und sprichst mit den Obdachlosen und...
Ich kenne einige von den Obdachlosen und denen wird nicht geholfen. Auf keinen Fall. Die bleiben da, wo sie sind. Und kein Mensch interessiert sich für den. Ja. Die meisten kommen aus dem Ostblock. Und ich sag mal, diese Deutsche, die da dabei sind oder so, denen wird nicht geholfen. Sieh zu, wie du klarkommst und fertig, aus, Applaus.
Und du gehst dann über den Kies, über den Kiez und sprichst mit denen, oder wie?
Auch, ja.
Auch. Als wir gerade ankamen, habe ich ja gesehen, da warst du gerade dabei, eine Anlage, eine alte Anlage rauszuschleppen. Da standen schon drei und haben auf dich gewartet. Ja, ja. Und also sowas machst du dann auch mal, Sachen rausbringen für
ja,
die?
Ja, klar, Logo.
Irgendwelche Geschenke. Die haben sich auf jeden Fall massiv gefreut.
Ja.
Sag mal, wie ist das eigentlich? Jetzt ist es ja nachts schon sehr empfindlich kalt.
Hm.
Wie hast du das damals empfunden, gerade so kalte Nächte? Hast du das überhaupt gemerkt bei dem Pegel, den du hattest?
Das ist eine ganz heikle Sache oder so, weil wenn du, du merkst gar nicht, wenn du erfrierst oder so. Also ich habe schon Leute... einer, der ist damals im Park, ist der neben mir erfroren und ich habe da gar nicht mitgekriegt oder so. Ja, ich habe da 2 Stunden später und da war er aber schon längst tot und der lag genau neben mir. Und wenn es kalt wird oder so, dessen mehr trinkst du. Ja, also ziehst du die doppelte Menge von Korn rein oder so, dass du die Kälte nicht mehr spüren tust oder so. Und das ist der Fehler. Ja, dann schläfst du ein und erfrierst. Ne? Oder du versuchst oder so weniger zu trinken oder so, dann ist die Kälte intensiver, spürst du. Ne? Das ist wie so ein Warnsignal.
Ja. Bist du dann auch in Unterkünfte gegangen, wenn es so kalt war? Oder hast du? Ja?
Ja.
Das schon.
Ja.
Okay, wenn man dann irgendwie morgens schon auf die Suche geht oder mittags nach dem Schlafplatz.
Das fängt ja jetzt schon an oder so, wo du so gerade mal an der Grenze bist oder so, denke ich mir, ich weiß es nicht mehr ganz genau oder so, ich kann danach empfinden, aber jetzt ist so langsam die Grenze, wo du von der Straße weg musst. Ne? Also da helfen auch keine 3-4 Decken. Ne?
Mhm.
Und deshalb oder so hauen sich die Leute noch mehr Alkohol in den Kopf wie vorher. Und merken das halt nicht, wenn sie erfrieren. Ja.
Was denkst du, wenn Leute sagen, also ihnen würde das niemals passieren, auf der Straße zu landen?
Gibt es nicht.
Kann das totaler, tatsächlich jeden treffen?
Es ist totaler Schwachsinn, weil wir haben hier auch Bewohner, von ehemalige Ärzte oder Lehrer oder was weiß ich, was die alles für Berufe haben. Und die haben einmal im Leben oder so, haben sie einen Schicksalsschlag gekriegt oder so, Frau getrennt oder wie auch immer, zum Alkohol gegriffen und von jetzt auf gleich immer weiter runtergekommen oder so. Und dann, Frau ist weg, Kinder sind weg, du stehst da alleine. Und die Welt bricht über dir zusammen oder so. Du greifst zum Alkohol, kannst nachher deine Miete nicht mehr bezahlen und vernachlässigst deine Arbeit. Und dann ist das ein ganz schneller Absprung, ja, und den du gar nicht mitkriegst. Ja, also kannst du heutzutage ganz, ganz schnell oder so kannst du sinken und dann liegst du unten. Und von alleine kommst du nicht hoch oder so. Die ganzen Freunde, die du vorher hattest, mit Familie und, den sagst du nicht oder so, ey, helf mir aus der Patsche oder sonst und was. Das ist eine Blamage. Und die halten sich auch, distanzieren dich von dir und. Nee, sehen wir zu, wie du da wieder rauskommst. Ja, auf einmal sind alle weg. Du hast keine Freunde mehr. Ja, und dann bist du ganz alleine da oder so und haust dir den Kopf voll mit hochprozentigen und
ist nur noch Alkohol,
dann fragst du irgendwann oder so, stehst du bei Olli unten vor der Tür und fragst nach. Ja.
Mhm.
Also es kann sehr schnell passieren. Also nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Und Frauen ist noch komplizierter oder so. Weil ich denke mal, Frau obdachlos, wenn die schnell abstürzen und das ist einfach freiwillig. Oder sonst jeder besoffene Mann, der daherkommt oder so, denkt oder so, ey, da kann sich die Frau schnappen oder sonst irgendwas. Frauen ist ganz gefährlich. Ja, wenn die abstumpfen, wenn die runterkommen oder so und dann mit Alkohol anfangen, die können sich nicht wehren und es gibt nichts. Wo willst du hin? Im Frauenhaus oder so ist Haus? Genau. Hier wohnen auch Frauen, ja.
Also Frauen und Männer.
Ja, hier sind zwei Frauen und ich glaube, im Januar zieht eine dritte ein und der Rest dann halt alles Männer.
Wie hast du das dann geschafft, von der Straße wegzukommen und hier ins Regenbogenhaus zu kommen?
Ich habe in Berlin habe ich eine Wohnung gekriegt durch Zufall und bin da eingezogen, habe mich eingerichtet, alles und. Berlin war gerade in Wandel, wo die ganzen Bonzen gekommen sind und haben da alles aufgekauft oder so, ganz Prenzlauer Berg und. Und unter anderem war mein Haus auf einmal zu verkaufen. Ja, und dann ging das ganz schnell oder so, da wurden die Mieten von 300 auf 400, 500 und noch höher und höher und höher. Und auf einmal hattest du irgendwie Ratten oder so oben auf dem Dach. Da waren nie im Leben Ratten gewesen. Ja. Die wurden da irgendwie reingeschmuggelt. Ja, in den Koffer oder sonst irgendwas. Und dann waren auf dem Dach wurden Ratten und die Heizung lief nicht oder so. Und alle so welche Schikane nach dem Motto, ey, mal gucken oder so, wer als letztes auszieht und wer am längsten hier oben bleibt oder so. Und das war dann eine Zeit oder so, war das echt der Horror. So, und dann bin ich hier nach Hamburg wieder. Und da habe ich Petra, unsere ehemalige
Die war vorher hier die Herbergsmutter.
Genau,
Petra Knecht übernommen hat.
Die habe ich getroffen und habe ihr das erzählt. Und sie meinte dann, ja, kannst du bei uns einziehen. Ja.
Und dann, wann war das? Wann bist du hier eingezogen?
Ich kann nicht mehr genau.
Ja. Ungefähr vor wie
ein paar Jahre her. Ja. Ich glaube vor 5 Jahren oder so. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann zurück, habe einen Transporter klar gemacht und die ganzen Papiere klar gemacht von Berlin aus. Und dann bin ich dann hier mit Sack und Pack wieder eingezogen. Aber ich habe vor Petra seit ihrer Zeit oder so habe ich auch schon mal hier gewohnt davon ab. Ja.
Ja. Okay, du kanntest das Regenbogenhaus, du hast hier vorher schon mal gelebt. Also es war ja auch bei dir so ein bisschen hin und her, ne? Straße, dann doch wieder Wohnung, Straße, Regenbogenhaus, so. Genau. Du bist immer mal wieder auf der Straße gewesen, ne?
Genau, ja, ja.
Wie kam das, dass du dann wieder zurück auf die Straße bist, wenn du doch schon eine Wohnung hattest zwischendurch? Lag das an dir, dass du wieder raus musstest auf die Straße? Weil man hört das ja auch immer wieder, dass es auch Menschen gibt, die halt sich so eingesperrt fühlen, dass sie es nicht aushalten in der Wohnung.
Kann sein, ja. Kann sein. Also ich habe einen unheimlichen Freiheitsdrang, glaube ich. Ja, mein ganzes Leben war ich auf der Flucht irgendwie und man fühlt sich, damals habe ich mich in der Wohnung oder so tatsächlich eingeengt gefühlt und ich war den ganzen Tag unterwegs und ich musste raus und ja, irgendwann wird es langweilig dann in der Wohnung, ja. Man kommt rein, sieht das Gleiche und draußen triffst du jeden, draußen kannst du durchatmen und es ist ein ganz anderes Gefühl.
Ja.
Obwohl du eine Wohnung hast, ja, obwohl du einigermaßen gut eingerichtet bist und du hast eine Wohnung, trotzdem oder so hast du ja.
Hast das Gefühl, raus zu müssen.
Ja.
Okay. Und dann nimmst du die Straße eher in Kauf, ein Leben auf der Straße? Als
damals ja. Ja. Heute brauche ich nicht darüber nachzudenken. Ja.
Nee, bist du lieber hier in deinem Antiquitätenzimmer. Wir haben eine ganz schön große Passage aus deinem Leben ehrlicherweise übersprungen, ne? Weil du nach Griechenland, du bist ja nicht sofort obdachlos gewesen, sondern du hast schon erzählt, dass du auch kriminell geworden bist, damals mit kleineren Dingen und dann Jugendarrest, aber du bist dann mit Raubüberfällen nach Griechenland, um dich über Wasser zu halten, das hast du mir schon im Vorgespräch erzählt, bist du dann, hast du Raubüberfälle auf Läden begangen, nicht besonders erfolgreich, glaube ich, du wurdest ziemlich schnell gefasst, ne?
Auch, ja.
Nach wie vielen Mal?
Weiß ich nicht, kann ich jetzt.
Weißt du nicht mehr. Aber nicht so viele Male, ne? Aber du bist dann in den Knast gekommen. Und wie lange saßt du insgesamt im Knast?
Insgesamt 15, über 15 Jahre. Ja, knappe 16, also 16 Jahre.
Ja. Aber nicht am Stück, ne?
Nee.
Und immer wegen Raubüberfällen?
Ja.
Also jedes Mal, wenn du wieder draußen warst, hast du wieder gleich Raubüberfälle begangen, oder?
So ungefähr, ja. Ja.
Weil du nicht wusstest, wie du sonst an Geld kommst, oder warum?
Ich glaube, ja.
In der Zeit warst du ja auch Alkoholiker, ne?
Ja, du hängst ihn aber auch in so einem Teufelskreis drin oder so, wo der denn schlecht rauskommt, sag ich mal. Ja. So, wenn du kriminell bist und dann kannst du dir irgendwie nicht vorstellen, okay, ich gehe jetzt den anderen Weg ein oder so, ich gehe jeden Tag 8 Stunden arbeiten in der Fabrik oder sonst irgendwas und in mindestens 10 Jahren oder so habe ich mir was angespart. Ja, und damals oder so habe ich gedacht, nee, du kommst viel schneller an Geld dran. Ja. Ich habe damals keinen verletzt oder so, Gott sei Dank. Außer, dass derjenige natürlich einen Schaden hat oder so, wenn einer halt abends mit einer Knarre reinkommt oder so und die vom Kopf gehalten kriegt. Das ist nicht gerade eine schöne Sache und ich denke mal, dass es auch hängen bleibt oder so das Leben lang. Und ja, aber damals, leider Gottes, habe ich mir da keinen Kopf drüber gemacht. Ne? Also ich brauchte Kohle und schnell und habe das auf diese Art und Weise halt dann gemacht.
Denkst du da heute manchmal an die Leute, die du überfallen hast?
Mache ich wirklich oder so, wenn ich manchmal höre, da ist einer überfallen worden und, dann denke ich, du Idiot, damals hast du das auch gemacht oder so und die haben auch ganz schön gelitten. Ne? Aber wie gesagt, ich habe meine Zeit abgesessen dafür und ja,
das aber war, die Zeiten sind hast vorbei. Du den Knast, hast du ja dann billigend in Kauf genommen. Damit, dass du immer wieder Raubüberfälle begangen hast.
Muss man.
Hast du den nicht als so schlimm empfunden?
Ich sag mal, wenn ich jetzt mich entscheide, für einen Raubüberfall zu machen, dann weiß ich, wenn ich erwischt werde oder so, kriege ich vielleicht 5-6 Jahre. So, und da ist das Risiko dabei. Und wenn ich denn erwischt werde und kriege diese 5-6 Jahre oder so, dann braucht man nicht anfangen zu heulen. Ja. Man schließt mit draußen ab oder so, lebt dann drinnen in den Knast und macht das Beste draus.
Wie war das im Knast? Hast du da gearbeitet irgendwas?
Immer gearbeitet, ja.
Was hast du da gemacht?
Hausarbeiter oder in der Küche, Bäckerei, alles sowas, Kammer und, ne? Immer versucht, die besten Arbeiten zu kriegen und da mehr oder weniger zu leben. Ne? Ja.
Mehr oder weniger. Also war das schon sehr hart, ja.
Hart ist oder so, wenn, wenn du am Anfang reinkommst und die Tür geht hinter dir zu und du weißt, hier kommst du nicht mehr raus. Ja, du bist in den kleinen Raum von 10 Quadratmeter oder wie auch immer, 8, 10 Quadratmeter, so bist du dann spätestens am anderen Morgen kommt einer oder so und schließt dich wieder auf. Ne? Und ansonsten bist du alleine mit deinen Gedanken. Du bist alleine, fertig, aus. Ne? Ist halt ein Überlebenskampf. So, fertig. Entweder überlebst du den oder...
Wie hast du den überlebt? Entwickelt man da irgendeine Strategie oder so?
Du musst vor allen Dingen oder so ein Knast oder so, es gehen viele Leute, die diesen Brolli rauslassen und. Ich bin der Größte, ich bin der Beste und. Es ist total viel am Platz oder so. Gib dich so, wie du bist oder so, bleib ruhig, geh deinen Weg und alles ist schick.
Ne? Aber das sind ja schon verdammt viele Jahre gewesen. Was hat der Knast mit dir gemacht?
Kopf kaputt.
Wie meinst du das? Emotional? Dass du emotional
psychisch bist? Und ja. Ja. Also ich habe einen guten, heute noch oder so bin ich mit denen in Kontakt und der hatte damals lebenslänglich gekriegt und ich glaube, der hat nach ein halbes Jahr erst registriert oder so, dass er lebenslänglich hat. Ne? Also wo der Groschen hingefallen ist oder so und wo du denn vor der Entscheidung stehst oder so, nehme ich mir jetzt einen Strick oder so oder lebe mein Leben hier. Ne? Und du lebst dein Leben. Und,
ja. Hast du da auch mal drüber nachgedacht?
Nö.
So war das nicht?
Nö. Ja. Nee.
Wie ist das heute für dich? Würdest du heute sagen, bist du glücklich?
Du könntest mir heute oder so eine Million auf den Tisch legen und ich würde nicht rückfällig werden. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich bin glücklich, dass ich hier bin und trotzdem meine Freiheit habe. Und das ist das A und O.
Ne. Und wie verbringst du deine Tage? Hast du hier auch einen Job?
Ich bin hier Hausmeister und renne Minimum 50 Mal am Tag hoch und runter.
Das ist eine total krasse Leistung, weil ich muss mal sagen, wir haben echt geschwitzt auf dem Weg nach oben hier. Du wohnst im fünften Stock. Genau. Du hast den geilsten Blick überhaupt und du hast den einzigen Balkon im ganzen Haus. Das ist natürlich der Hammer, ein Balkon zur Reeperbahn. Ja. Aber es ist wirklich, also 50 Mal ist eine krasse Leistung. Du bist ja auch ein Hemdchen, muss man mal sagen.
Aber dicke Oberschenkel. Ja. Und es gibt hier immer was zu tun, ne? Nonstop. Ne? Das ist, wenn die Baustelle jetzt fertig ist oder so und kommen jeden Tag oder mehrmals in der Woche kommen Möbel und Betten, Schränke, Nachttische, Ständen und du musst dann wieder runter und bist froh, wenn du hier oben sitzt oder so und Olli ruft dann an oder so, Olli oder so, kannst du nicht mal gerade runtergehen
und nur einmal Bände kurz
annehmen oder so und du denkst dann, oh, einmal geht noch. Ja.
Aber nur einmal, überleg dir gut wofür. Komm nicht nochmal. Also du bist den ganzen Tag am Rennen. Bist du auch viel auf dem Kiez unterwegs? Du hast ja gesagt, dass du Obdachlosen hilfst, aber sonst so?
Ja, sonst auch. Ich gehe oft in den Wald und in den Park und überall, wo Natur ist und ja, versuche dann jeden zweiten, dritten Tag da Natur zu genießen.
Wo fährst du dann hin? Wo bist du dann so?
Von Elbstrand bis Mümmelmannsberg oder so. Das ist also in ganz Hamburg klapper ich alles ab. Und ja, und zu relaxen und
Es ist so deins, ja, die Natur. Ja. Das ist so dein Genuss.
Aber wenn du hier dann wieder bist, auf dem Kiez ankommst oder so, dann ist natürlich alles wieder weg. Dann ist genau der krasse Gegenteil.
Wie empfindest du den Kiez?
Du könntest mir eine Wohnung in Volksdorf schenken oder sonst irgendwo, niemals im Leben oder so, würde ich hier eine Wohnung tauschen. Also ich Kiez, einmal um Kiez oder so, immer um Kiez. Ich könnte auch nie woanders hinziehen, glaube ich. Solange ich hier in Hamburg bleibe, kann ich mir nirgendwo anders eine Wohnung vorstellen. Auch wenn es idyllisch ist, irgendwie in, was weiß ich, Buxtehude zu leben oder Pinneberg oder Volksdorf oder sonstigen Kram. Nee, ich werde wohl mein Leben lang hier bleiben.
Was sind für dich die schönsten Momente auf dem Kiez? Was genießt du hier so?
Ich genieße den Kiez oder so genieße ich morgens um 5, 6, wenn die Krähen oder so in den letzten Essensreste zusammensuchen und die ganzen Obdachlosen rumliegen und Besoffene aus den Kneipen und Clubs rauskommen und das ist für mich der wahre Kiez oder so, da kommen die Saubermänner oder so und mit ihren Fahrzeugen und innerhalb von 10 Minuten siehst du keinen Dreck mehr oder sonstige Sachen. Ja, und der Alltag fängt an auf der Reeperbahn und alles erwacht so langsam. Das ist für mich die schönste Zeit oder so. Nicht wenn kurz bevor die Clubs auch gemacht werden oder so, das Fenster muss noch geputzt werden und so hat alles, die ersten Touri kommen und, ne? Das ist gespielt.
Dann ja. Bist du nicht mehr auf dem Kiez, wenn die Touris kommen?
Ich bin immer auf dem Kiez eigentlich.
Ja, ja klar, aber dann bist du nicht mehr unbedingt draußen, wenn hier die Party abgeht?
Nee, das ist nicht mehr so mein Ding. Ich glaube, da bin ich auch zu alt für. Ja. Da jetzt jeden Tag oder so Remi-Demi zu machen. Und ich kann so eine Stunde lang, kann ich in der Kneipe auch aushalten. Genau wie hier. Hier haben wir auch öfters mal eine Feier. Und dann halte ich immer nur eine Stunde aus, weil ich trinke Cola, Wasser, Kaffee und dann wieder von vorne. Und nach knapp einer Stunde oder so meine Augen anfangen zu kreisen. Und denke, ich will nach hoch. Ja, das ist
reicht dir dann?
Ja, das reicht mir dann.
Die anderen anfangen angeschickert zu sein,
genau,
dann verabschiedest
genau.
du dich.
Ja. Aber ist in Ordnung.
Ja.
Also für mich ist, die anderen wissen das oder so, dass ich dann auf einmal, schwupp, wo ist denn Olli? Ja, und dann bin ich dann weg halt und draußen oder so ist um Kiez habe ich ein, zwei Kneipen, wo ich hingehe und zwei, drei Cola trinke und da mache ich mich auch vom Acker.
Ja. Das Jahr ist ja jetzt fast geschafft. Wie verbringst du Silvester?
Wir haben hier eine Feier und da werde ich auch da sein. Ja, und dann irgendwann gehen.
Und dann, schwupps, wo ist denn der Uli?
Oh, genau.
Gibt es irgendwas fürs nächste Jahr oder überhaupt generell irgendeinen großen Wunsch, den du hast?
Ich habe jetzt eine schwierige Operation vor mir und ich hoffe, dass das gerade läuft.
Ja. Was für eine Operation?
Ich kriege eine neue Hüfte, eine neue Pfanne und vorher muss das alte Metall raus und ist schon sehr, sehr lange da drin. Und ich habe ganz schlimme Arthrose und Osteoporose und das ist alles angegriffen, die ganzen Knochen. Ja.
Das ist dein einziger Wunsch, ja? Gesundheit.
Dass das gerade läuft. Ja.
Das hoffen wir für dich.
Ja.
Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Liebe.
Danke.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkiez-touren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkiezturen.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.